den Predigttext aus dem Wort Gottes der Bibel. Aus dem 5. Buch Mose, aus dem Kapitel 6, die Verse 1 bis 9, aus der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Liebt Gott den Herrn von ganzem Herzen. Dies sind die Gebote, Ordnungen und Rechtsbestimmungen, die ich euch nach dem Befehl des Herrn, eures Gottes, lehren soll. Nach ihnen sollt ihr euch richten, wenn ihr in dem Land lebt, das ihr nun bald betreten und in Besitz nehmen werdet. Euer Leben lang sollt ihr und eure Nachkommen Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, haben und alle seine Ordnungen und Gebote halten, die ich euch verkünde. Dann wird der Herr euch ein langes Leben schenken. Hört also, ihr Israeliten, und befolgt Gottes Gebote genau. Dann wird es euch gut gehen, und ihr werdet zu einem großen Volk in dem Land, das von Milch und Honig überfließt. Das hat der Herr, der Gott euer Vorfahren, euch versprochen. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft. Bewegt diese Gebote, die ich euch heute weitergebe, in eurem Herzen. Prägt sie euren Kindern ein. Sagt sie euch immer wieder vor, ob ihr nun zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch hinlegt oder ob ihr aufsteht. Schreibt sie euch auf und bindet sie euch zur Erinnerung um die Hand und auf die Stirn. Schreibt sie auch an die Türpfosten eurer Häuser und an eure Stadttore. Ich möchte noch für Ruben und für die Predigt beten. Guter Gott, wir bitten dich um deinen Segen und deinen Heiligen Geist für Ruben, dass er mit Klarheit im Denken und Liebe und Mut dein Wort ausspricht. Und schenke du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen.
Gott lieben mit allem, was wir sind als Menschen und auch haben. Darüber möchte ich mit uns heute Morgen nachdenken, aufgrund dieses wunderbaren Wortes, eines eigentlich der zentralsten Texte im Alten Testament, die Jesus auch aufgenommen und weitergeführt hat und die auch für uns, die wir Christus folgen, genauso gültig sind. Ich habe es noch ein bisschen als Untertitel genannt, wie wir ehrfürchtig vor Gott leben können, was das eigentlich heißt, in Ehrfurcht vor Gott zu leben und wie wir ihn nicht vergessen. Ein erster Gedanke, diese Worte sind von Mose. Kannst du ruhig eine weitere? Genau. Und Mose spricht diese Worte zu dem Volk Israel, das Gott befreit hat, als ein Volk, mit dem Gott seinen Bund geschlossen hat, der es erwählt hat, der gesagt hat: Ich werde euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Gottes ganze Liebe, ungeteilte Liebe gilt ihm. Sie haben die ganze Kraft Gottes erfahren, der sie aus der Sklaverei befreit. Dann kommen die 40 Jahre Wüstenwanderung, schon eine Einübung des Vertrauens in diesen Gott. Und nun stehen sie kurz vor dem verheißenen Land, vor dem versprochenen Land. Und Mose wiederholt einfach nochmal alles. Fünfte Buch Mose ist einfach nur eine Wiederholung dessen, was da schon alles im zweiten und dritten Buch Mose steht. Und er sagt ihnen: Hey, ihr dürft jetzt das Land Gottes einnehmen. Und es wird nicht nur ein äußerliches Land sein mit schönen Häusern, mit Weingärten, ein Land der Fülle, sondern entscheidend ist, dass ihr eure innere Heimat bei Gott habt. Und deswegen stellt er die Liebe zu Gott als in die Mitte des Glaubens, aus der dann auch die Liebe zu den Mitmenschen erwächst. Und somit stehen auch diese Worte, es sind ja Gebote: Du sollst lieben, du wirst lieben, du sollst ehrfürchtig sein. Das sind total gute Gebote, denn da steckt die Verheißung hinter: Wer Gott ehrfürchtig liebt, der wird das Land der Fülle und der Verheißung einnehmen. So heißt es ja in Vers 2, euer Leben lang sollt ihr und eure Nachkommen, eure Kinder und Kindeskinder steht dort, eure Enkel und eure Ururenkel. Also in allen Generationen ist gedacht, ihr sollt Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, haben und alle seine Ordnungen und Gebote halten, die ich euch verkünde, mit der Verheißung, dann werdet ihr ein langes Leben haben. Das ist im Alten Testament ganz irdisch gedacht und da ist unheimlich viel Lebensweisheit dahinter. nämlich wer Gott liebt und Menschen liebt, das wird gut sein für unsere Gesellschaften. Gott verspricht, es wird euch gut gehen. Und gut ist das Heilsame, das gelingende Leben, wo Sinn da ist, wo Freude da ist, wo ein tiefer Frieden mit Gott da ist, wo es um geheilte Beziehungen zu unserem Schöpfer, zu uns selbst und auch zum Miteinander geht. Das verheißt Gott, ganzheitliches Gutsein. Euer Volk wird wachsen. Auch das sollten wir ja immer wieder bedenken, auch wenn wir sagen, unsere Gemeinde wächst zahlenmäßig. Das ist ein Marker. Der viel wichtigere Marker ist, dass wir alle, wie wir miteinander sind, in unserer Beziehung und Liebe zu Gott und zueinander hinwachsen. Und das eine gibt es nicht ohne das andere. Und Gott verheißt eben schon auch im Alten Testament seinem Volk ein erfülltes Leben. Und auch im Neuen Testament sagt Jesus das im 10. Kapitel vom Johannesevangelium in dem Bildwort vom guten Hirten: Ein Dieb kommt nur, um euch auszurauben, der möchte euch etwas nehmen, der wird euch stehlen und klein machen und platt machen. Ein wahrer Hirte, dann sagt er, ich aber bin gekommen, damit ich euch Leben gebe, und zwar Leben in Fülle. Und das Griechische kennt zwei Begriffe. Im neuen Gemeindebrief habe ich eine Andacht darüber geschrieben. Es gibt einmal das Bios-Leben, das biologische Leben, das äußere Leben, was von Gott geschaffen ist. Und dann gibt es das innere Leben, Zoe heißt das. Und das ist das ewige, von Gott erfüllte Leben im Frieden, wo ich Freude erlebe, wo ich Sinnhaftigkeit erlebe, wo ich spüre, ich habe nicht nur einen vollen Terminkalender, sondern ich habe ein wirklich erfülltes Leben und erfüllte Beziehungen. Und darum geht es nun auch, wenn wir über diesen wunderbaren Worte nachdenken, Gott zu lieben, ehrfürchtig zu sein, dass diesem ehrfürchtig sein und Gott lieben eine Lebensfülle verheißen ist, die wir miteinander entdecken dürfen. Ein zweiter Gedanke, ehrfürchtig leben. Da bin ich dran hängen geblieben und ich möchte das heute mal ein bisschen ausführen. Vers 2 noch einmal. Euer Leben lang, von eurem ersten Atemzug bis zu eurem letzten, sollt ihr und eure Nachkommen Ehrfurcht haben vor Jahwe, der für euch da ist, eurem Gott. Hunderte Male ist in der Bibel davon die Rede, dass wir Menschen unsere tiefste Bestimmung darin finden, wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben. So wie ein Fisch ins Aquarium gehört, ins Wasser, um schwimmen zu können. So wie ein Vogel die Luft braucht, um fliegen zu können und ein wahrer Vogel zu sein. So werden wir wahre Menschen, eine wahre Gemeinde Jesu, auch eine Gesellschaft vor Gott, wenn wir ehrfürchtig vor Gott leben und ihn über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen, wie es Martin Luther gesagt hat. Ich mache mal hier ein kleines dogmatisches Kompendium aus der Heiligen Schrift, was es heißt, ehrfürchtig vor Gott zu leben, und probiere das ganz praktisch zu machen. Ehrfürchtig vor Gott leben heißt, dass ich als Mensch Gott anerkenne als meinen Herrn, der über allem steht, als meinen Vater, als den, der mich erlöst hat in und durch Jesus Christus, dann auch als meinen Freund und auch derjenigen, der mein Leben vollenden wird. Gott anzuerkennen als Herrn. Und wie schön ist das? Ich bin ein Geschöpf. Gott ist der Schöpfer. Er ist der Heilige. Er ist auch mein Gegenüber. Gott ist nicht erstmal Teil der Schöpfung. Er ist der, uns aus Liebe zu ihm geschaffen hat. Und mein Platz ist es, unter Gott zu leben. Ehrfurcht vor Gott hat nichts mit Angst zu tun, sondern es zeigt, dass ich erstmal auf seinen Zusagen vertraue, also seiner Liebe und seinem Gutsein. Übrigens, die meisten Gebote in der Bibel, die nennen nur wir Deutschen Gebote, im Hebräischen sind die Worte zum Leben. Und dem Josua sagte: Ich habe dir geboten, du sollst unverzagt sein. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn Christus für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht Gott. Nicht Gedanken der Zerstörung, dass ihr am Boden liegt, sondern Gedanken des Friedens und der Hoffnung. Hunderte der Zusagen Gottes. Und wenn ich ehrfürchtig vor Gott lebe, lasse ich mir dieses Wort sagen und ich setze nun meine Identität, das, was mich aufmacht, ich lebe verheißungsorientiert. Auch wenn ich manchmal unsere Gemeinde als schwach empfinde, sage ich trotzdem: Weil du, Herr, gesagt hast, ihr seid das Licht und Salz der Welt. Auf diese Verheißung lebe ich. Das gilt mehr als das, was ich über mich selber denke. Und das gilt es manchmal, das ist manchmal schwer, weil das noch nicht unsere innerste gefühlte Realität ist. Das ist auch nicht schlimm. Aber ich lasse mir die Zusagen sagen. Als ich vor vielen Jahren als Student hatte ich über eine 3-jährige Erschöpfungsdepression, mir ging es richtig dreckig. Ich kenne die Tiefen des Lebens, ich kann es auch so sagen, ich kenne die Hölle, ich weiß das, wie sich das anfühlt, ganz weit weg von Gott. Und meine Frau und viele andere Geschwister, die mich begleiten durften im Studium, Claudia malte mir dann damals auch ein Bild, zufällig genau den Wort, was wir Anke mitgegeben haben, denn ich weiß wohl, sagt Gott, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Das war in dem Moment nicht meine gefühlte Realität. Meine war eine völlig andere. Ich habe das nicht gespürt, aber ich habe es an meinen Zimmer, Studentenzimmer gehängt und ich habe gesagt, Herr, ich nagel dich jetzt auf dein Wort fest, dass das auch irgendwann wieder für mich gilt. Und das hat Jahre gedauert mit Seelsorge, mit Therapie, mit viel Weinen, mit Schmerzen, bis Gott dieses Wort erfüllt hat. Aber er hat es erfüllt. Und das heißt es, sich festzumachen an den Verheißungen Gottes. Ehrfürchtig vor Gott zu leben heißt auch, dass ich mich gerne seinen Geboten unterordne, auch wenn sie gegen meinen inneren Zeitgeist und meine innere Gefühlslage gerade sprechen. Und keine Bange, ich mache kein billiges Zeitgeist-Bashing. Das ist nämlich sehr differenziert, sowohl in der Bibel, darum geht es mir überhaupt nicht. Aber es gibt so viele Worte auch von Jesus, die gehen völlig gegen unseren Strich. Jesus sagt, segnet anstatt zu fluchen. Wie oft erlebst du das, dass ein Arbeitskollege, dein Chef, dich scheiße behandelt? Und du sagst innerlich, hey, du bist ein Arsch und am liebsten würde ich dir den Kopf abrasieren. Kenne ich auch, das ist meine menschliche Haltung ohne Gott. Und dann sagt mir mein Herr Jesus Christus, Ruben, segne anstatt zu fluchen. Ist das Zeitgeist? Nein, ist es nicht. Ist es mein jetziges Gefühl, mein Wollen, ihn zu segnen? Nein. Aber ich tue es trotzdem, weil ich weiß, der Herr Jesus kennt mein Herz und er weiß, dass aus meinem Herzen keine Mördergrube werden soll, dass irgendwann aus meinen bösen Gedanken Realität wird. Und darum setze ich sein Wort höher und fange an zu segnen. Ich kann mich in einer tiefen Beziehungskrise finden. Viele Menschen sind in Beziehungskrisen, in ihrer Ehe oder in ihrer Partnerschaft. Unsere Gesellschaft heute, für die ist es kein Problem mehr. Hey, wenn ihr Probleme habt, Konflikte habt, trennt euch. No way. Die Gesellschaft wird dir nicht sagen, ist kein Problem. Werden dir vielleicht sogar noch applaudieren. Aber als Christ, der ich unter Gott stehe und der ich weiß, wenn ich mal meinem Partner ein heiliges Versprechen gegeben habe, ich werde dir in guten und tiefen Tagen treu sein, dann möchte ich lernen, mit Jesus um meine Ehe, um meine Beziehung zu kämpfen. Das heißt nicht, dass das am Ende gelingt, das weiß ich. Aber ich probiere darum zu kämpfen, im Wissen, dass diesen Kämpfen eine große Verheißung versprochen ist. Und das, wonach sich viele Menschen sehen, nämlich, dass man als Menschen miteinander alt wird, dass man durch Leid und durch Freude gemeinsam gegangen ist, die tiefe, reife Liebe, die kann man eben nur erleben, wenn man aber auch die tiefen Täler mitgemacht hat. Und wie viele Menschen, wie viel Beziehungssegen geht uns verloren, weil wir schlichtweg schnell unserem inneren Gefühl folgen und nicht mehr die Verheißungen Gottes ergreifen. Wie viele Christen machen sich gerade fertig, auch in unserer Welt? Die Polarisierung, die so viele, und der unsere Gesellschaft total leidet, links und rechts und konservativ und liberal oder wie auch immer unsere Schubladen sind. Wir Christen machen da genauso mit und wir spüren, es flieht uns alles auseinander in der Gesellschaft. Keiner kann mehr miteinander. Gottes Wort sagt uns, wie Paulus es sagt, nehmt einer den anderen an, so wie Christus euch angenommen hat, so werdet ihr Gottes Gebot erfüllen und so wird Gott, der Vater im Himmel, geehrt. Wo sind die ehrfürchtigen Menschen, die ehrfürchtigen Kinder Gottes, die sich das sagen lassen und die Christus über alles stellen und dann auch lernen, in der Unterschiedlichkeit die Geschwister anzunehmen? Ehrfürchtig leben heißt Gott auch dann vertrauen, auch wenn ich ihn nicht immer verstehe, im Wissen, dass er am Ende alles gut machen wird in meinem Leben. Die Verheißung haben wir, spätestens in Gottes neuer Welt. Aber es wird kommen. Wir alle dürfen lernen, dass Gott nicht ein Schönwettergott ist. Das haben die außerisraelischen Völker gelernt, der Baal. Ja, man ist Gott so lange treu, bis du ihm opferst, bis er dir den Segen gibt. Aber was ist in deinem Leben, wenn er dir das nicht gibt? Bist du auch dann noch ein gläubiger Mensch? Das ganze Buch Hiob im Alten Testament beschäftigt sich genau damit. Ja, würdest du auch dann Gott glauben, selbst wenn es keine persönlichen Vorteile mehr für dich hat? Weil du krank wirst? Das ist eine ganz tiefe Frage. Aber ehrfürchtig vor Gott sein heißt, Herr, ich danke dir, dass du wirst mit mir gehen. Du bist der mit mir gehende Gott. In den schönen Zeiten sowieso und auch erst recht in den schwierigen Zeiten. Jahwe ist mein Hirte. Auch durchs Tal der Todesschatten gehst du mir voran. Und das Schönste eigentlich an Ehrfurcht ist, dass wir Menschen demütig werden dürfen. Das ist ein Geschenk. Ich darf Mensch sein und ich muss nicht Gott sein. Halleluja. Hat Martin Luther gesagt, das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, dass wir Menschen sind und nicht Gott. Wir leben gerade in einer Gesellschaft, die so krass angespannt ist und wo es so viel Bashing gibt. Das liegt auch daran, dass ganz viele Menschen eben nicht mehr ehrfürchtig unter Gott leben, weil wir ihn als die letzte Autorität aus unserem Leben herausgedrängt haben, weil wir ihn vergessen haben. Und was passiert dann automatisch? Dass wir die Probleme unseres Lebens, dann müssen wir sie ja alle selber lösen. Das ist eine Überforderung. probiere dein Glück von deinen Beziehungen zu haben oder von dem, was wir sexuelle Identität nehmen. Stelle das in die Mitte und nicht Gott und du wirst deinen Frieden verlieren. Wir werden Politiker überfordern. Die armen Politiker gerade. Die Welt ist wirklich am sich verändern und egal, welche Farbe jetzt gerade an der Regierung wäre, das kriegt keiner schnell in den Griff. Aber wir Menschen, wenn wir nicht unser tiefstes, letztes Glück von Gott erwarten, dann projizieren wir es auf die Politiker und überfordern sie damit. Wir überfordern den Staat, wir überfordern unsere Systeme. Und Gott sagt, hey, ich bin euer Gott. Ich bin der Messias. Ihr braucht auch nicht alle Lösungen zu haben. Halleluja. Die Stelle des Messias ist übrigens seit 2000 Jahren sehr gut vergeben an Jesus Christus. Und du bist es nicht und ich auch nicht. Halleluja. Eine Gesellschaft ohne Gott probiert, die Messias-Erwartung auf die Gesellschaft oder auf andere Menschen oder auf Ideologien zu legen. Und am Ende liegen wir platt da. Und darum seht ihr die tiefe Frieden darin, so wie Augustinus das gesagt, unser Herz ist so lange unruhig, bis es Ruhe findet in Gott, wenn wir endlich wieder uns als Ebenbilder Gottes verstehen, als sein Gegenüber. Nächste Folie, Walter Zimmerli, Schweizer Theologe, hat es mit einem Satz so schön auf den Punkt gebracht. Wer Gott fürchtet, braucht sich vor nichts zu fürchten. Wer Gott nicht fürchtet, muss sich fürchten. Nochmal, wer Gott fürchtet, braucht sich vor nichts zu fürchten. Hier fehlt das vor, merke ich erst jetzt. Wer Gott nicht fürchtet, der muss sich fürchten. Setze Gott als deinen Liebhaber weg aus dem Leben. Du wirst andere Menschen lieben. Ersetze Gott den Erlöser durch etwas anderes, dann muss anderes dich erlösen. Lass Gott weg aus deinem Leben und am Ende wird vielleicht das Nichts stehen. Und die Frage ist, was macht uns am Ende glücklicher, zufriedener, wozu sind wir geschaffen? Wer Gott fürchtet, braucht sich vor nichts zu fürchten. Wer Gott nicht fürchtet, der muss sich fürchten. Wir kommen weiter und nun kommt es zu diesem wunderbaren Glaubensbekenntnis der Juden und ich spreche mit sehr viel Ehrfurcht über dieses Bibelwort, weil es nicht ein Bibelwort ist, was zuerst der Kirche Jesu Christi gegeben ist, sondern dem Volk Israel. Das heißt ja auch, höre Israel auf Hebräisch, Shema Israel. Jeder fromme Jude bis heute betet dieses Glaubensbekenntnis morgens und abends. Und das beten sie seit 3.500 Jahren als heiliges Wort Gottes, was Gott ihnen gegeben hat, Tag und Nacht. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, Jahwe allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft. Das Schöne ist, wir dürfen es auch als Christen, auch als unser Gebot nehmen, weil Jesus es in allen Evangelien wiederholt hat. Er hat die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten zusammengebunden, die aber auch schon im Alten Testament zusammengebunden ist und hat das als der Mittelpunkt, der tiefste Herzschlag unseres Lebens in den Mittelpunkt gestellt. Das ist das wichtigste Gebot, was Gott uns je gegeben hat. Gott zu lieben und die Menschen zu lieben, so wie uns selbst. Nun ist das ja ein Gebot und das ist aber eine Verheißung. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Auch im Neuen Testament wiederholt Paulus das. Er sagt, wieso haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und wir haben einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und das Schöne ist, dass eben Gott nicht gespalten ist, sondern dass es ein großes Versprechen ist. Gott hat gesagt, ich will euer Gott sein und werde euer Gott sein. Und so wie Gott dann gleich die ganze ungeteilte Liebe von uns fordert in allen Lebensbereichen, so ist erstmal Gott in seinem ganzen Wesen mit allem, was er ist, für uns Menschen. Das ist die große Verheißung, die dahinter steht. Gott hat sich ganz an Israel gebunden, an dieses kleine, klägliche Volk, was so wenig Vertrauen hat. Ihm hat er sich ganz hingegeben, hat alle seine befreiende Kraft gezeigt. In Jesus Christus, sagt Paulus, hat Gott alles, was er hatte in seinem Herzen, er hat es ausgeschüttet für uns. Mehr kann Gott uns nicht geben. Wenn du wissen willst, ob Gott dich liebt, dann schau auf das Kreuz. Mehr als sein eigenes Leben kann Gott nicht geben und er hat es für dich gegeben. Und auch im Heiligen Geist schenkt Gott ja sich selber uns in unser Leben und schüttet sich aus mit all der Fülle. Gott enthält uns aber auch gar nichts vor. Und er nimmt uns mit hinein in sein Leben, in sein ewiges Leben. Was für uns bleiben wird, ist die Gemeinschaft mit Gott, wenn wir ihm vertrauen. Und Gott wird uns nichts vorenthalten. Und so wie Gott ganz für dich ist, ganz für Israel, ganz für die Welt, ganz für die Christen, so ist dann nun auch das Liebesgebot eine Antwort auf die immer wieder neue Liebe Gottes. Auch im Neuen Testament, 1. Johannesbrief, so lasst uns einander lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das heißt nicht, dass Gott das mal irgendwann noch vor 3.500 Jahren gemacht hat, an einzelnen Punkten. Das hat er auch gemacht, sondern dass er das jeden Tag immer wieder neu tut. Gottes Liebe, bedingungslose Annahme, sein ganzer Segen ist jeden Morgen neu da für uns. Gott ist ganz ungeteilt für uns da. Und die Antwort von uns kleinen Menschen ist nichts anderes, als zu sagen, sei auch du mit allem, was du bist, ganz für Gott da. Und deswegen kann und darf Gott es fordern, dass er sagt, jetzt ihr sollt mich lieben. Und dann mit drei unter, wird es nochmal ausgeführt, mit deinem ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe, ungeteilt, 100% und mit all deiner Kraft. 100%. Lieben mit ganzem Herzen. Das Herz ist im Jüdischen das Zentrum unserer Person. Das ist unser Entscheidungsmerkmal. Hier wollen wir. Alle Wünsche in unserem die in Herzens kommen aus unserem Herzen. Die schönen, aber auch vielleicht die schlechten Wünsche. Gibt es ja auch nicht immer nur gute. Unser ganzes Entscheiden, das, was wir abwägen miteinander, was soll ich tun, und ich treffe eine Entscheidung, das alles ist das Herz. Und da gehören natürlich auch die Gefühle mit dazu, die Gott uns als Mitarbeiter gegeben hat für Entscheidungsfindung. Unser Problem ist nur, dass unser Herz schwankend ist, wenn es ohne Gott ist. Wir haben die Fähigkeit von Gott zum Guten, wir haben aber auch die Fähigkeit zum Bösen. Jesus sagt im Neuen Testament, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken, Lästerung, Ehebruch. Das heißt, bevor es etwas zur Tat wird, was unser Leben zerstört, ist es in meinem Herzen. Hier gebiert sich das böse Leben, aber hier wird auch das neue Leben geboren. Wenn das heißt, wir sollen Gott mit ganzem Herzen lieben, mit allem, was da drin ist, dann heißt das, halte alle deine Wünsche, die guten, wie die, was auch immer dich zieht, halt es einfach ihm hin. Sei ganz Mensch. Gott kommt auch mit dem Schwierigen in dir total gut klar. Halt es nicht fern von ihm. All dein Wollen, dein Wünschen, wie viele Wünsche hast du, was weiß ich? Nicht alle unsere Wünsche wird Gott erfüllen in unserem Leben. Bei mir ist es zumindest so. Ich weiß nicht, ob es bei euch anders ist. Und im Nachhinein denke ich auch manchmal, boah, danke Herr, dass du mir das und das nicht erfüllt hast, weil du anderes oder Besseres für mich hattest. Gott hat den größeren Plan. Und Lieben mit ganzem Herzen heißt, dass ich ihm auch mein verletztes Herz immer wieder hinhalte. Wie viele Menschen haben dich verletzt in deinem Leben? Wie viel schweres Erbe hast du auch von deinen Eltern vielleicht mitbekommen? Die Bibel nennt das dann haben wir die Gefahr, dass unser Herz verbittert, dass wir in Bitterkeit stecken bleiben. Und im Englischen sagt man, hurt people, hurt people. Verletzte Menschen verletzen wiederum andere. Gott will diese Verletzungen heilen. Gott kann mit den Verletzungen gut umgehen. Halte ich ihm immer wieder neu hin. Gott lieben mit ganzer Hingabe, im Hebräischen die Nefesh. Das sind alle Lebenskräfte, die Gott dir gegeben hat. Das, was dich antreibt, positiv wie negativ. Und es bedeutet auch deine Bedürftigkeit. Die Seele ist nichts Bildliches, sondern es ist die Nefesh, die Kehle. Hier atmen wir durch, hier empfangen wir das Leben von Gott. Mit der Seele schreien wir uns Gott entgegen. Durch die Kehle fließen Wasser und Brot, alles, was wir zum Leben brauchen. Hier atmen wir, also das ist das Lebensorgan zwischen uns Menschen und Gott. Und jetzt mal, wie schön das ist. Gott lieben heißt auch, dass ich immer wieder dankbar oder ehrfürchtig auf meine Knie gehe, wie es in den Psalmen heißt. Gott sagt, mach deinen Mund weit auf, Ruhm, ich will ihn füllen mit Gutem. Ich knie vor Gott. Ich weiß, Herr, du bist mein Schöpfer. Du kennst meine tiefsten Sehnsüchte und Gedanken, meinen Schmerz, meine Unfähigkeit, meine Sünden. Herr, hier bin ich vor dir. Und wo immer ein Mensch seine Knie vor dem lebendigen Gott beugt, wird er Hilfe und Erbarmen haben. Auch im Neuen Testament und Alten Testament heißt es, den Hochmütigen widersteht Gott. Wenn du meinst, mit deinen Problemen selber klarzukommen und meinst, selber Herr zu werden, du wirst keine Hilfe von Gott erfahren. Nicht, weil er dir böse ist, sondern wer sich demütigt vor Gott und sagt, Herr, hier bin ich, mit all dem Schönen, aber auch mit all dem Schweren, Gott wird dir seine Hilfe geben und du wirst dich erfüllen lassen von ihm. Er wird dich erfüllen, mehr als du dir das vorstellen kannst. Wann bist du das letzte Mal in deinem Leben mal wirklich auf die Knie gegangen? Tiefe Chance und Schönheit, die Gott uns daran schenkt. Und dann, du sollst Gott lieben mit all deiner Kraft, im Hebräischen mit allem sehr, das heißt mit allen deinen Möglichkeiten und Ressourcen, die Gott dir noch gegeben hat. Mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deinem Haus, mit deiner Wohnung, mit deinem E-Bike, mit deiner Fähigkeit, Rasen zu mähen, mit deiner Fähigkeit zu nähen, mit deiner Wirtschaftskompetenz, mit allem, was Gott in dich hineingelegt hat. Hier sitzt so viel Kompetenz. Und für einen Christen gibt es, wie für einen Juden, keine heiligen und unheiligen Bereiche mehr. Alles im Leben gehört Gott, alles. Mein Geld, mein Haus, meine Sexualität, alles, was ich tue, soll zu seiner Verherrlichung dienen. Und das möchte ich dir mal als zusprechen noch. Auch Paulus wiederholt es im Neuen Testament. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, alles, tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und nicht nur jetzt die Stunde, die wir am Sonntagmorgen haben, ist ein Dienst für und an Gott. Nicht nur an uns, sondern auch für ihn. Auch das Hören und Singen ist ein Dienst für Gott. Aber alles, was wir jetzt die 99% im Alltag machen, wenn du Wäsche wäschst, wenn du kochst für andere Menschen, wenn du Kranke besuchst, wenn du Sterbende segnest, wenn du um Entscheidungen am Arbeitsplatz ringst, alles gehört Gott und mit allem dienst du Gott. Das ist die Hingabe an Gott. Und so wie Gott sich ganz für dich hingegeben hat, dürfen wir Gott mit allem, was wir sind, zurücklieben. Und die schönste Verheißung, die hier drin steckt, hier sagt der Gott, mit all deiner Kraft. Vergleich dich nicht mit anderen. Du darfst Gott so lieben mit dem Zustand, wie du gerade bist. Egal wie reif oder unreif du dich empfindest, das Maß der Gottesliebe, das hat Gott ganz an dich selber gebunden. Und es reicht ihm so, wie du bist. Du brauchst dich nicht mit anderen zu vergleichen. Bring dich ihm so hin, wie du bist. Es ist einfach nur deine Antwort auf sein großes Ja. Jetzt kommen wir noch auf die genialen Verheißungen, wie jetzt Gott sagt, jetzt möchte ich euch helfen, diese Liebe zu Gott einzuüben. Und zwar in eurem persönlichen Leben, im Alltag, als auch in der Gesellschaft. Gottes Hilfen gegen das Gottvergessen und für die Vertiefung der Liebe. Bewegt diese Gebote, die ich euch heute weitergebe, in eurem Herzen, prägt sie euren Kindern ein, sagt sie euch immer wieder vor, ob ihr nun zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch hinlegt oder ob ihr aufsteht, schreibt sie euch auf und bindet sie euch zur Erinnerung um die Hand und auf die Stirn, schreibt sie auch an die Türpfosten eurer Häuser und an eure Stadttore. Und die Juden, die wussten sehr wohl, wie man auch zwischen bildlichen Worten und wörtlicher Auslegung unterscheidet und sie haben all das wörtlich genommen. Und das ist bis heute gut. Punkt 1, Gottes Worte im Herzen bewegen. Das sagt nun Gott jetzt, die Liebe zu Gott wird wachsen und die Ehrfurcht, indem ihr meine Worte bewegt. Schön, das Hebräische ist so die schönste Sprache eigentlich. Bewegt diese Gebote, die ich euch heute weitergebe, in eurem Herzen. Lasst sie in eurem Herzen wandern. Von Maria hieß es, die ja auch nicht wahrscheinlich lesen und schreiben konnte, sie behielt alle Worte, die der Engel ihr gesagt hatte, wer da in ihr geboren wird durch den Geist Gottes und was Gott mit diesem Kind vorhat. Obwohl die nicht lesen und schreiben konnte, sie hat Gottes Wort bewegt, darüber nachgedacht, so dass es inwendig in ihrem Herzen war. Es geht um das Auswendiglernen von Worten, die wir von Gott empfangen. Im Englischen, auch geile Sprache, auswendig lernen heißt dort learning by heart. Wir lernen es in der Tiefe unseres Herzens, damit wir es irgendwann nicht mehr von außen brauchen, sondern damit es in uns zutiefst lebt. Wie viele Bibelworte, wie viele vielleicht auch Lieder oder Gedichte hast du, die dich an die Gottes Geist dich erinnern darf, wenn du nicht mehr lesen und schreiben kannst und irgendwann mal auf dem Sterbebett liegst. Jesus sagte, der Geist Gottes wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Geist Gottes kann uns aber auch nur an das erinnern, was auch vorher in uns ist. Ich werde nie vergessen, meine Oma, ich weiß nicht, wie viel sie mit Jesus gelebt hat, wurde 90 Jahre alt und die hat nie über ihren Glauben viel geredet, also eine von meinen beiden Omas. Und als sie dann 90 war, kurz vor ihrem Sterben, haben wir sie nochmal im Altenheim besucht und sie hatte keine, nicht mehr viele kognitive Fähigkeiten, aber sie betete den Rosenkranz runter und dann immer, Jesus Christus, erbarme dich, mein Herr. Ich sage, was ist los? Wahnsinn! Meine Oma hatte anscheinend, weil ihr liebevolle Menschen in Kirche oder Religionsunterricht, keine Ahnung, in Tschechien, wo sie herkam, das Christusgebet gelehrt. Und das lief über 90 Jahre, vielleicht wie verschüttet unter ihr her. Und auf dem Sterbebett betet sie, Jesus Christus, erbarme dich, meiner. Und ich sage Amen. So ist es. Halleluja. Wie schön ist das denn? Im Neuen Testament sagt Paulus, singt einander Gott Lieder, ermahnt euch, singt euch Psalmen zu auch, und geistliche Lieder. Durch das Verbinden von Worten und Melodien wird Gottes Wort tief in uns verankert, sodass es abrufbar ist. Was mich in die Zeiten meiner schweren Depression durchgetragen hat, war die dritte Liedstrophe von dem schönen Beerdigungslied. So nimm denn meine Hände und führe mich. Und dann heißt es in der dritten Strophe, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Wenn ihr bei meiner Beerdigung dabei seid, hoffe ich, Jakob, bitte, so nimm dir meine Hände, auch noch mindestens die dritte Strophe. Ich lasse mir aber noch ein bisschen Zeit. So, und ich möchte euch jetzt wirklich ermutigen nochmal. So vieles bewegt uns in unserem Leben. Stunden von Nachrichten, News-Tickern. Die Währung unserer Zeit heute ist die Aufmerksamkeit. Jeder von uns verbringt Stunden bei Social Media, Stunden Radio, ich auch, ich bin ein Junkie. So, das ist unsere Zeit, ich kann mich auch nicht rausziehen. Das Entscheidende ist, das heißt, dadurch werde ich von vielem bewegt. Das ist auch okay so, wir sind Menschen. Wo aber darf Gott durch sein Wort dich bewegen? Wo dürfen Gottes Herzensanliegen, seine Zusprüche dein Herz bewegen? Deswegen gib Gottes Wort Raum in deinem Leben. Höre gute Podcasts, lies die Losungen, schreib sie dir auf, damit Gott dich daran erinnern kann. Und vertraue auf dieses Wort Gottes. Wenn du es bewegst in deinem Herzen, wird Gott dich bewegen und du wirst in die Christusähnlichkeit hineinwachsen. Und es gibt dafür keine Alternative. Und das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern es geht darum, Gottes Wort, Gottes Herzensanliegen Raum zu geben in unseren Herzen. Und Gott hat daran eine große Verheißung gebunden. Das Zweite, was Gott als Hilfe gegen das Gottvergessen und für die Förderung der Gottesliebe sagt. Oh Mist, ich habe heute Nacht geträumt, den schlimmsten Traum, den ich seit Jahren hatte. Ich wäre nochmal Schüler, und zwar als Erwachsener. Ich sitze hier irgendwo in der Klasse und es ist Englischarbeit. Und mein Sohn, die kriegen das alle hin. Ich sitze da vor der Arbeit und der Lehrer, alle sind schon fertig. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich sitze da, es war wirklich schlimm. So, jetzt kommen die heilsamen Alltagsrituale, jetzt habe ich sie. Nehmt es wörtlich, prägt sie euren Kindern ein. Ein Wort für die Familien, redet darüber, redet über Gottes Wort, über Gott. Sagt sie euch immer wieder vor, ob ihr nun zu Hause seid oder unterwegs seid, ob ihr euch hinlegt oder ob ihr aufsteht. Es geht um die heilsamen Rituale und Gewohnheiten, und zwar im Alltag, sodass das ganze Leben vom Aufstehen bis zum Schlafengehen mit Gott verbunden ist, weil es uns gut tut, weil wir verbunden sind. Bald fahren Familien, vielleicht fahrt ihr wieder in Urlaub. Das, was wir als Familie immer machen, bevor wir von unserem Hof losfahren, hey, betet noch einer von uns für die Fahrt, dass wir bewahrt werden und dass der Papa wach bleibt. Und dann betet einer von uns. Wir machen das immer und auch immer, wenn ich irgendwo ankomme, ich halte da nicht an, sondern ich fahre dann weiter, aber dann sage ich einmal laut, ich sage, boah, danke Herr, dass du mir die Kraft gegeben hast, bis hierhin durchzuziehen. Ich danke Gott dafür, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, ich werde oft müde beim Autofahren. Ja, heißt es, redet mit euren Kindern darüber, wenn ihr sie schlafen legt. Wer Kinder von euch hat, selbst wenn ihr die Kinder vielleicht bis zum 10. Lebensjahr hinlegt, ja, jetzt hört das so langsam auf, ich bringe meine Kinder auch nicht mehr ins Bett, das kann der Jakob alleine. Also selbst wenn du sie bis zum 10. Lebensjahr hinlegst, dann hast du 10 mal 365 Tage gleich 3650 Mal. Setzt Gott dich zum Segen für dein Kind, das Schwere des Herzens abzunehmen, mit ihm zu beten und ihm Gottes Segen zuzusprechen. 3650 Mal. Und glaubt ihr, dass das eine Auswirkung hat für das Leben, für die Kinder? Halleluja. Du, liebe Anke, möchtest auch die nächsten Jahre dich ganz bewusst auch in deine Enkelkinder und so investieren. Es ist super. Jeder, der hier da ist, und egal, ob ihr leibliche Kinder habt oder nicht, ist dazu beauftragt, auch das Gute, was wir vom Glauben empfangen haben, weiterzugeben. Und ich weiß heute noch, mein einer Großvater, der hat mich nur, weiß ich nicht, vielleicht 5, 6 Mal im Leben ins Bett gebracht, weil der ganz weit weg wohnte. Und als ich 12 war, ist er auch schon verstorben. Aber Opa Herbert, ich weiß noch, der hat mich vielleicht nur 5, 6 Mal ins Bett gebracht, aber er sagte immer, nachdem wir gebetet hatten, sagte er dann zu mir, und nun schlaf gut, Ruben, und träum schön von den Engelchen im Paradies. Und das ist jetzt nicht kitschig, ja, das hört sich kitschig an. Spüre ich Opa Herbert neben mir seine tiefe Stimme, ich spüre den Frieden Gottes, es zieht mich zu Gott. Tut es, redet mit euren Kindern drüber. Wenn die Kinder in die Schule gehen oder wer wurde gesegnet zu Hause? Wenn ihr sagt, boah scheiße, ich hab Angst vor der Englischarbeit. Ja, musst du da alleine reingehen? Nein. Du sollst dich vorbereiten, ja, du sollst auch lernen und Gott kann dich auch in der Englischarbeit auch nur an das erinnern, was du vorher gelernt hast. Das ist schon logisch. Aber wer segnet noch einander? auch ich und meine Frau, wir machen das immer wieder, dass wir sagen, boah, Herr, ich hab keinen Bock auf den Termin und auf das Gespräch. Es ist mir gerade zu schwer. Bitte segne mich. Ich habe Angst davor. Und dann stellen wir uns kurz zusammen und dann segnen wir einander, ohne viel darüber zu reden. Gottes Segen weitergeben. So erinnern wir uns daran, auch im Alltag mit Gott verbunden zu bleiben. Beten vor dem Essen ist anscheinend auch nicht mehr so das Normalste heute. So, und nicht, weil wir das müssen, sondern wo kriegen denn noch Menschen mit, dass alles Speise, die wir empfangen, von Gott kommt? Wir haben doch nichts selber wachsen lassen. Bei der Bundeswehr, wo ich früher war, habe ich auch vom Essen für mich gebetet in der Kantine. War still. Und dann fragte mich auch irgendwann mein Kamerad, sag mal, hast du gerade gebetet? Und dann habe ich gesagt, ja klar, du etwa nicht. Und das meine ich jetzt auch ganz ernst, das sage ich heute aus vollster Überzeugung. Das Normalste ist es, als ein Mensch, der ehrfürchtig vor Gott lebt, dass ich weiß, von wem mein Essen kommt. Und das Nicht-Normale ist, es einfach zu nehmen, wie es da ist und gedankenlos in mich hineinzustopfen. Essen ist eine heilige Tätigkeit. Und auch alles, was wir machen, das Kirchenjahr feiern, immer wieder drüber zu reden, was bedeutet Weihnachten? Wie erlebe ich den Heiligen Geist an Ermutigung, wenn wir über Pfingsten reden? Redet an euren Küchentischen darüber und sagt auch, was es für euch bedeutet. So kommt dann der Glaube in den Alltag und so wird die Tradition, das, was einmal vor 2.000, 3.000 Jahren passiert ist, durch den lebendigen Christus und durch den Geist wird das Feuer weitergetragen und auch immer wieder neu ausgelegt für die Zeit von heute. Und wenn wir nicht darüber reden, tut es keiner. Deswegen diese vielen heilsamen Rituale im Alltag. Und wenn du meinst, darauf verzichten zu können, weil das so gesetzlich wäre, dann leb bitte danach, aber dann wundere dich auch nicht, dass dein Alltag leergefegt wird und du wenig mit Gott erlebst. Und dann, nächste Folie, sichtbare Erinnerung, genau, im Alltag. Genial von Gott. Schreibt sie euch auf und bindet sie euch zur Erinnerung um die Hand und auf die Stirn. Und was haben die Juden gemacht? Sie haben sich das aufgeschrieben. Die haben noch keine Hirnforschung gehabt. Wisst ihr, wenn wir physisch schreiben, das ist eine höchst produktive Sache im Gehirn. Alles, was wir uns mitschreiben, und zwar physisch auf ein Blatt Papier, prägt sich doppelt und dreifach ein. iPad hat man untersucht, ist auch noch gut. Ja? Nicht ganz so gut wie das physische Schreiben. Tippen schon nicht mehr. Ja? Also da läuft nichts mehr viel im Gehirn ab. Das Schreiben, und deswegen Schreiben einprägen, ist eine tiefe geistliche Übung, auch der Kirchengeschichte, dass ich einfach Tagebuch führe und mir Worte Gottes oder die Losungen einfach abschreibe. So prägen sie sich in mein Herz ein. Gott kann dich daran erinnern. Die Juden haben Gebetsriemen gemacht. Ich habe euch hier ein Foto mitgemacht. Gebetsriemen, die sollten auch an die linke schwache Hand wurden Riemen gebunden, die wurden dann hier oben mit dem Kopf verbunden. Das heißt, dass ich auch in meiner Schwäche ganz mit Gott verbunden bin und die hatten so kleine Kästchen, wo auch das Liebesgebot oder Worte der Tora da drauf waren. Und auch zwischen die Augen an die Stirn als Zeichen, ich gehöre ganz dem lebendigen Gott und keinem anderen. Nicht meinen Ängsten, nicht meiner Krankheit, nicht meinen Machthabern, sondern ich gehöre ganz Gott. Ich habe mir heute nochmal oder gestern hier nochmal mein altes What Would Jesus Do Bändchen angezogen. Auch ein Gebetsriemen. Es erinnert mich daran, was würde der Herr Jesus tun? Oder gab es früher noch Push, ne? Pray until something happens. Die Erinnerung daran, bleib weiter mit Gott verbunden, bis auch etwas in deinem Leben passiert. Katholische Kirche, sehr gut, haben wir leider verlernt. Man bekreuzigt sich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein körperliches Zeichen, dass ich ganz mit Haut und Haaren dem lebendigen Gott gehöre. Darum werden wir auch nicht nur geistlich getauft, sondern richtig in Wasser. Dein ganzer Körper mit Leib, Seele, Kraft, deine Stärken, deine Schwächen, deine Unmöglichkeiten, sie gehören dem lebendigen Gott. Darum denken wir nicht nur an Jesus, wenn wir Brot und Wein beim Abendmahl empfangen, sondern wir essen es, schmecket und seht, wie leiblich der Herr ist. So wird Gottes Wort eingeprägt. Ich habe mir auf meinen Computer, da wo ich halt 8-9 Stunden am Tag drauf gucke, habe ich mir dieses Jahr zum Beispiel die Jahreslosung gemacht und noch ein Bibelwort, was Gott mir am Anfang des Jahres geschenkt hat. Und so werde ich tagtäglich daran erinnert, habe ich mir diese Erinnerungsstütze genommen, dass, wo ich denke, boah, Ruben, du bist so ein alter Knochen und so vieles von deinem Verhalten ist, atmet noch nicht Jesus Christus. Aber ich halte mir Gottes Wort vor, siehe Ruben, ich mache alles neu. Als Erinnerung. Und ihr kennt das, ich habe ja ein Vorrecht als Pastor in vielen Wohnungen zu sein. Ich freue mich, wie viele Postkarten hängen bei euch an Kühlschränken, ne, wo wir Bibelworte haben. Ja, und genauso, das ist die Umsetzung davon. Wir brauchen diese Erinnerung, dass Gott uns an seine Worte erinnert. Und ich möchte dich ermutigen, an den Orten, wo du dich viel aufhältst, wo du oft hinschaust. Ja? Bei vielen ist auch die Toilette. Hängen Bibelworte, ist gut. Dass ich daran erinnert werde und so mein Alltag mit Gott verbunden wird. Und ich habe oft, ich habe die Praxis bei mir, wenn ich zum Beispiel, wenn Gott mir etwas deutlich macht, wo ich konkret dran arbeiten soll, also mal vor ein paar Jahren mal lerne, da mal ganz bei deiner Frau zu sein und ihr zuzuhören, weil ich das so oft vergesse im Leben, habe ich mir das auf mein Handy, auf meinen Startbildschirm gemacht. Ja, hat zum Glück kein anderer gesehen außer ich, weil ich es nicht von meiner innersten Natur aus tue, aber weil ich wusste von Gott, Ruben, das ist jetzt deine Aufgabe für die nächsten Monate. Dann habe ich mir ein Erinnerungszeichen gemacht, damit Gott mich an sein Wort erinnern kann, was er mir gegeben hat und damit es sich einprägt und damit es Gestalt gewinnt in meinem Leben und nicht nur eine gute Idee bleibt. Und das gilt also eben nicht nur für die Zusagen, die ich von Gott empfange, sondern auch für die herausfordernden Dinge, wo Gott mich in ein neues Land prägt, wo er eine Verhaltensänderung von mir möchte. Gott ist an deiner Seite und er hilft dir, durch diese sichtbaren Erinnerungen das umzusetzen. Und dann das Letzte, auch total cool. Gott sagt, schreibt sie euch an die Türpfosten eurer Häuser und an eure Stadttore. Das kann natürlich nur eine Gesellschaft machen, in der alle auch das irgendwie ein bisschen teilen. Aber, und so haben die Juden das ganz praktisch umgesetzt, wenn das jetzt die Tür wäre von deinem Haus. Es gibt die kleine Mezuzah, heißt das. Die habe ich leider, die liegt noch in irgendeiner Kiste, haben meine Eltern mir immer aus Israel mitgebracht. Das ist ein kleines Holzkästchen oder eine Metallschatulle. Dort ist das Schema Israel als kleine Tora geschrieben, eingerollt und das hängt hier wirklich am Türpfosten. Und sowohl die Person, die reingeht, dann berühre ich das einmal als Zeichen meiner Ehrfurcht der Liebe zu Gott und auch wenn ich das Haus verlasse, berühre ich das auch nochmal mit meiner Hand. Das haben die ganz wörtlich gemacht. An die Türpfosten sollten wir schreiben. Wer historische Städte noch beschreibt, wird die Hausinschriften über unseren Häusern finden. Wie gut ist das denn? Gott segne dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus. Und glaubt ihr, dass das einen Unterschied macht, ob da steht, Gott segne dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus, also ein Wort des Friedens, oder ob da nichts steht? Dass sowohl der hineingeht in dieses Haus, als auch der Besitzer des Hauses immer wieder sagt, hey, wozu soll mein Haus dienen? Ist es ein Ort der Gastfreundlichkeit oder ist es ein Ort der Fremdenfeindlichkeit? Ist es ein Ort, den ich nur für mich benutze oder ist es ein Kanal, durch den das Reich Gottes wachsen kann? Wir brauchen diese Zeichen in der Öffentlichkeit. Was würde sich aufgeregt, als der Mecker jetzt hier gegen Karosau mit den anderen gebetet hat? Und da merkt ihr mal, wie gottvergessen unser Land geworden ist, dass wir das nicht mehr gewohnt sind, dass Menschen einfach mal in der Öffentlichkeit beten. Das ist für die meisten Menschen der Welt völlig, das völlig Normalste. Und es ist gut so. Und wie wäre das, wenn in unseren Städten, die ja auch Symbole von Dingen sind, die wir anbeten, wer sagt denn unseren Banken, dass wir nicht nur Sklaven des Geldes sind, sondern dass unser Geld dem Guten dienen soll. Es würde helfen, vielleicht auch wenn vor den Banken stehen würde, dass du eines Tages mal nackt vor Gott stehen wirst. Und zu fragen, was werde ich eigentlich mit dem Geld machen, was ich hier habe. Wie würde es helfen, wenn in unseren Arztpraxen stehen würde, wir behandeln nur Symptome, heilen, tut Gott. Hat ein Arzt in der Schweiz, habe ich mal kennengelernt, hat er über seiner Praxis, über seinem Tresen stehen. Wir behandeln nur Symptome, heilen, tut Gott. Und der hat eine volle Praxis. Wie wäre das, wenn auf unseren Kinderstationen, wo Kinder geboren werden, steht, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Glaubt ihr, dass das einen Unterschied machen würde? Ja. Das sind nur so ein paar Anregungen, dass unsere Gesellschaft Gott nicht vergisst. Und zum Schluss, wir waren vor 3 Jahren wandern in der Schweiz hier. Hinten sieht man die Eiger Nordwand, einfach eine geniale Schöpfung Gottes. Und selbst dort in einem öffentlichen Raum, wo so viele Menschen da sind und sich dran freuen, haben sich Christen in der Schweiz, ich habe nicht rausgefunden, wer das ist, ihr findet an Hunderten, wenn nicht Tausenden Orten folgende Erinnerungsplakette, bitte noch eine weitermachen. Und dort steht einfach nur Psalm 150, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Unser Land mit seiner Pracht, seine Berge, seine Fluren sind die Zeugen deiner Macht, deiner Vätergüte Spuren. Alles in uns betet an, großes Herr, hast du getan. Und ich weiß noch, als wir davor standen und ich das gelesen habe, hat es mich sofort in die Anbetung Gottes geführt. Und für andere Menschen, die Gott noch nicht kennen, ist es ein kleines Erinnerungszeichen, hey, das ist nicht nur Zufall, sondern das hat dein Herr und dein Schöpfer für dich getan. Du darfst ehrfürchtig sein, bete ihn an. Ich schließe, diese wunderbaren Worte aus 5. Buch Mose sind Gottes Liebe zu uns, dass wir nie vergessen, Mensch, du bist berufen, Gott und Menschen mit allem zu lieben, was du bist und hast. Du sollst daran erinnert werden, wenn du ehrfürchtig vor Gott bist, wird dich das von aller Furcht befreien und es wird dir Leben in Fülle schenken. Und deswegen möchte ich euch einladen, dich und mich ganz persönlich, ganz egal, wo du mit Jesus stehst, dich immer wieder neu Gott hinzugeben mit allem, was du bist, dem Gott, der sich ganz für dich in Christus hingegeben hat. Amen.